Wirtschaft im Gespräch. Ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Und Frank Tschoner.
Hallo, hallo, ich bin Frank Tschoner. Heute bin ich im altehrwürdigen Geschäft Türler in Innsbruck zu Gast. Mir gegenüber sitzen die Geschäftsführer von Türler, Karl Gostner, und sein Geschäftspartner Stefan Grabherr. Hallo.
Hallo, hallo, schönen Nachmittag.
Heuer feiert Türler ja das Fachgeschäft für Bettwäsche und Heimtextilien in der Innsbrucker Altstadt seinen 200. Geburtstag. Das ist wirklich ein stolzes Alter. Gratulation. Wir befinden uns hier zu diesem Podcast Wirtschaft im Gespräch in der Werkstätte. Herr Gostner, was passiert denn da?
In dieser Werkstätte werden Betten produziert, werden Bettwäschen genäht, Bettwäschen abgeändert, und das Herzstück unserer Werkstatt ist die Daunen- und Federnreinigung. Wir haben hier eine Maschine, die ist Baujahr 1979 und funktioniert nach wie vor einwandfrei. Es ist die letzte oder die einzige Maschine im Raum Innsbruck, die noch läuft. Ich kann mich erinnern, wie ich begonnen habe. In den frühen 80er Jahren hat es noch 12 solche Maschinen im Raum Innsbruck gegeben. Heute sind wir die einzigen, die das noch machen.
Jetzt können Sie sich auch sicher erinnern, wie hat denn das Ganze bei Türler vor 200 Jahren begonnen?
Erinnern kann ich mich nicht, weil 200 Jahre bin ich noch nicht auf der Welt, aber der Firmengründer war Peter Türler. Der hat das Geschäft nach seiner Tochter Notburger Türler benannt und wir haben diesen Namen bis heute weitergeführt. Notburger Türler, das sogenannte Türler Burgerle, war jahrzehntelang Chefin des Geschäfts und ist auch darin gestanden und hat es dann, nachdem ihre beiden Nichten es nicht übernehmen wollten, verkauft. Und wie aus den Chroniken zu entnehmen ist, hat sie ihr restliches Vermögen nach ihrem Tod dem Sozialfonds von Innsbruck vermacht. Also ist von Anfang an eigentlich ein gutes Karma auf diesem Geschäft. Es hat dann einige Besitzer gewechselt und im Jahr 1886 hat mein Urgroßonkel Franz Gostner das Geschäft gekauft und seitdem ist es im Besitz der Familie Gostner.
Was sind denn so die Erfolgsprodukte und Erfolgsdienstleistungen in dieser langjährigen Geschichte? Mit was hat denn das alles so wirklich angefangen?
Naja, wenn man die alten Werbungen anschaut, dann sieht man Pflaumen und Tuche. Also früher hat es ja keine fertige Bettwäsche gegeben, sondern da haben die Leute den Stoff gekauft und haben die Federn auch lose gekauft. Wir haben natürlich auch schon damals als Dienstleistung Federbetten angefertigt, aber das war in einer ganz anderen Form wie heute. Früher hat es halt die Tuchenden gegeben, heute gibt es Kassettenbetten bis zu 60 Kassetten pro Bett. Und früher war das halt ein Sack, der gefüllt war mit Daunen oder und Federn.
Es hat sich ja auch was in der Eigentümerstruktur bei Türler verändert, Anfang der 2000er Jahre, wenn ich richtig informiert bin. Sie haben Herrn Grabherr an Türler beteiligt. Warum ist das geschehen?
Es ist damals dieses Geschäft, es war vorher ein Büromöbelgeschäft, frei geworden und es war wesentlich größer, ein Vielfaches größer als das ursprüngliche Türler-Geschäft. Und da habe ich einen Partner gebraucht und ich habe Stefan Grabherr schon gekannt, wir waren befreundet und er hat in Dornbirn ein Geschäft gerade aufgebaut und so war das eine ideale Konstellation.
Herr Grabherr, Sie haben ja auch mit Heimtextilien eben zu tun, wie das der Herr Gostner gerade erwähnt hat. Wie hat sich denn dieser Handel mit Heimtextilien in den letzten 2 Jahrzehnten verändert?
Also vielleicht muss ich noch mehr ausholen und sagen, wie hat er sich die letzten 45 Jahre verändert, weil ich bin jetzt gerade 60 geworden und mit 15 habe ich begonnen. Er hat sich dramatisch verändert. Früher waren das in Familienbesitz die meisten Geschäfte in Österreich. Ich war damals Vertreter und wir hatten 270 Kundenhändler. Heute von diesen klassischen Bettwäschehändlern, ich sage, sind 2 Hände voll vielleicht übrig. der Markt hat sich verändert. Das liegt nicht nur am Internet oder an großen Ketten, das liegt natürlich an vielen anderen Gründen. Nachfolgeproblematik, Finanzierungsproblematik, Städte haben sich verändert, Kaufverhalten hat sich verändert. Also der Markt hat sich einfach gänzlich verändert. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass wir als einer der übrig gebliebenen, in Anführungszeichen, ganz große Chancen haben. Wir merken das ja am Geschäftsgang, wir merken das an dem Vertrauen, was uns die Kunden schenken. Wir werden sicher nicht 100% erreichen, aber wir brauchen auch nicht 100%. Wenn 10% der Tiroler zu uns einkaufen, dann kennen wir uns eh nicht mehr aus. Also wir brauchen eigentlich ja nicht, ich sage jetzt nicht arrogant, aber wir brauchen ja nicht alle Menschen. Es wäre schön, wenn alle kommen würden, aber es sollen die Leute kommen, die so etwas noch schätzen und die auch eine Wertschätzung, wo wir auch eine Wertschätzung gegenüber den Menschen bringen können. In der Form, dass wir einen guten Service bieten.
Mhm. Eben, das wollte ich gerade ansprechen. Welche Rolle spielt denn die Fachberatung? Ich kann mich erinnern, im Eckgeschäft damals, ich meine, Gott hab sie selig, die Ruth ist da gestanden und hat mir auch schon Bettwäsche und Plümos verkauft. Gibt es noch solche, sagen wir solche, ja, Verkaufstalente und Beratungstalente heutzutage?
Ja, wir haben jetzt gerade eine neue Mitarbeiterin bekommen, die aus dem Fach kommt, und es ist auch für mich ein Vergnügen, ihr zuzuschauen, wie sie die Leute beratet. Vielleicht, weil Sie die Ruth erwähnt haben, es hat auch noch eine andere Mitarbeiterin gegeben, die hat bei uns zu lernen begonnen und ist bei uns in Pension gegangen. Und da haben die Kunden nicht zu ihr Frau Renate Breiteneder gesagt, sondern das war Stirler Burgerle. Das war die Tradition, die eben langjährige Mitarbeiterinnen weitergeführt haben, sodass die Kunden, die einheimischen Kunden, gesagt haben, wir gehen zum Stirler Burgerle ein Bettwäsch kaufen.
Also diese Identifikationsfiguren sozusagen, die für Geschäfte gestanden sind, braucht man das heute auch, oder?
Natürlich, ja. Und wir kriegen ja auch immer wieder Rückmeldungen über die Qualität unserer Mitarbeiterinnen, dass sie so nett sind und so kompetent. Und der Grund dafür ist, weil wir sie auch regelmäßig schulen.
Es verändert sich, wenn ich das noch ergänzen darf, seit 12 Monaten noch einmal dramatisch, weil wir haben ja etwas Neues, ChatGPT. Und ChatGPT und Perplexity und wie sie alle heißen, sind natürlich auch ein neuer Zugang, um Informationen zu kriegen und Beratung zu kriegen. Also theoretisch könnte ich ohne Menschen auskommen, theoretisch. Aber eben nur theoretisch, weil ich glaube, dieses Verkaufsgespräch, das geht ja um was anderes auch noch. Es geht ja nicht nur darum, dass mir jemand die richtige Decke empfiehlt, sondern ich will ja auch eine Kommunikation haben. Ich will ja mit Menschen reden, und wir merken das wird immer wichtiger. Die tun dann halt nochmal einen kurzen Plausch und man redet und man interessiert sich für den Kunden. Also die reine Beratung ist sicher zu wenig. Die kann ich auch anders abholen. Ich glaube, es kommt auch ein zwischenmenschlicher Faktor dazu. Und das müssen dann eben Verkäuferinnen oder Verkäufer sein, die das gern tun, gern Menschen haben. Sonst wird es ein Problem.
Ist es ein Problem, solche Menschen zu finden? Man spricht ja oft über den Facharbeitermangel, Fachkräftemangel.
Das ist, das ist eigentlich schwieriger gewesen vor 4-5 Jahren. Das wird im Moment ein bisschen einfacher, weil auch die Geschäfte weniger werden, die solche Mitarbeiter suchen. Oder? Also viele Geschäfte suchen Mitarbeiter, die sind Verkäuferinnen, ich will nicht despektierlich sein, aber die sollen einfach Regalbefüller sein. Regale einräumen, die Ware wieder aufhängen. Das hat auch seinen Zweck und seinen Grund, keine Frage. Aber die Leute, die heute etwas anderes suchen als Verkäuferin oder als Verkäufer oder als Berater, die tun sich auch nicht mehr ganz so einfach, Geschäfte zu finden, die zu ihnen passen. Und ich glaube, dass wir suchen uns gegenseitig.
Und das hilft. Das ist schön. Das ist gut zu hören. Wie gehen Sie denn mit der Konkurrenz im Internet um?
Ja, also erstens haben wir selber einen Online-Shop. Ich glaube, das Internet, natürlich trifft es uns auch, aber wir haben erstens einmal eine sehr starke Eigenmarke. Mit dem Stirler haben wir eine eigene Produktion. Das heißt, wenn er dort im Online-Shop kauft, ist er herzlich eingeladen, weil es ist ja ein Produkt von uns. Das heißt, wir viele unserer Produkte sind Eigenmarke, und der Vergleich im Internet, sind die Preise stabil. Und Fremdmarken führen wir nur eingeschränkt. Also das heißt, dieser klassische Wettbewerb mit Preisen, wo wir jemand am nächsten Tag sagt, ich habe es um 10% billiger gesehen, ist gar nicht so einfach, weil wir verkaufen ja über ein anderes Schema. Wir verkaufen eine Reinigung dazu, wir verkaufen einen Service dazu, eine Reparatur. Das ist ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, gibt es online, das ist ganz klar, und nichtsdestotrotz gibt es eine junge Generation, die einfach heute über Influencer und anderes kauft. Aber wir sehen immer mehr, dass halt dann die Oma das Enkel mitnimmt und das Enkel plötzlich ganz überrascht ist, wie eine Nähmaschine ausschaut, sage ich jetzt ganz provokativ, oder wie eine Reinigung funktioniert. Und ich glaube, das hat schon einen Charme, dass auch dass dieser zukünftige Kunde uns treu bleiben könnte, wenn wir unsere Hausaufgaben gescheit machen. Ich sehe Internet eher als Problem heute für Einkaufszentren. Ich glaube, das wird viel mehr ein Thema werden als ein Innenstadterlebnis. Da erlebe ich noch was anderes. Ich gehe in ein Café, ich gehe in die Stadt, wie in Mailand. Wenn Sie irgendwo einkaufen gehen, ein Italiener kauft viel weniger im Internet, weil der will ja schwätzen, der will ja reden, der will ja was erleben.
Wie verteilt sich denn der Umsatz so bei Ihnen online stationär?
Ja, das ist ganz eindeutig Schwerpunkt auf stationär. Mhm. Also online ist im einstelligen Prozentbereich. Mhm.
Ist daran gedacht, dass das steigen soll, gerade mit den Eigenmarken Dirler und Mary Rose?
Es ist daran gedacht, dass wir eigentlich Kunden, die wir hier abholen im Geschäft, also angenommen, es stammt jemand aus Wien oder aus Kärnten oder aus Deutschland oder aus England, dass er die Chance hat, nachzukaufen. Der fliegt ja nicht extra her, ist ja auch nicht im Sinne der Nachhaltigkeit, zum Zweihandtücher bei uns nachzukaufen, wenn es ihm fehlt, aber der kann es ja dann online bestellen. Also es ist eigentlich eine Abrundung von unserem Sortiment oder von unserem Angebot. Mhm.
Sie haben es angesprochen, manche Kunden sind Touristen, die fliegen dann weg und wollen vielleicht was nachbestellen. Wie sieht denn die Zielgruppe hier dieses Geschäftes aus?
Die Zielgruppe ist sicher der einheimische Innsbrucker in erster Linie. Ja. Aber bei uns gehen jeden Tag hunderte bis tausende Touristen vorbei. Da wären wir blöd, wenn wir denen kein Angebot machen würden. Und es ist ja auch nichts Neues. Ich meine, der Tourismus hat natürlich zugenommen, aber wir haben schon in den 70er, 80er Jahren Daunenbetten nach Amerika und nach Argentinien und in die ganze Welt geschickt, weil Gäste, die dahergekommen sind, das gesehen haben, es war für die ganz eine tolle Neuheit oder Möglichkeit, zu sowas zu kommen, was es in den USA nur in den Großstädten gibt. Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, wir arbeiten ja auch mit Hotels in der Umgebung zusammen. Und wenn dort die Leute nachfragen, wo sie das Bett bekommen haben, in dem sie so gut geschlafen haben, dann sind wir in der Nähe. Und sie glauben gar nicht, wie oft das passiert. Und wir sind auch organisiert im Versand. Ja. Wir vakuumieren die Betten, das sind dann kleine Bachteln und die können sie entweder mitnehmen oder wir schicken sie ihnen.
Sie setzen auch stark auf Nachhaltigkeit, habe ich im Internet gelesen, gerade mit der Wäschelinie Mary Rose. Was ist denn wirklich das Besondere an dieser Wäschelinie?
Also vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Nachhaltigkeit. Ja. Das ist ja die dritte Welle, die ich erlebe in der Nachhaltigkeit. Wir hatten eine in den 80ern, wir hatten eine Ende der 90er Jahre und wir hatten eine 2015 und 2020. Also, wir haben jetzt sozusagen die dritte Welle. Und ich sehe das auch teilweise auch nüchtern. In Zeiten, wo es wirtschaftlich ein bisschen schwieriger wird, da sind die Leute sparsamer. Aber wir haben eigentlich gemerkt, dass wenn wir alte Dinge der Nachhaltigkeit ausgraben, wir müssen ja gar nicht alles neu erfinden, auch in der Linie Mary Rose, eine Daunenreinigung ist die beste Art der Nachhaltigkeit, was machen können. Sie kaufen nicht irgendwo ein Bett und schmeißen es weg, sondern meine Daunendecke, die habe ich seit 25 Jahren und alle 4-5 Jahre reinige ich sie. Das ist erstens einmal nachhaltig und zweitens ist es noch gut für meine Geldtasche. Das heißt, Nachhaltigkeit muss man den Leuten nicht nur als Schlagwort Nachhaltigkeit erklären, sondern man muss es ihnen als Vernunftthema näher bringen. Und bei der Mary-Rose-Linie, um Ihre Frage zu beantworten, da geht es los mit den Arbeitsbedingungen, weil Textilien werden hauptsächlich nicht hier produziert. Es ist Ausnahmen wie unsere Betten und unsere Bettwäsche, aber das grobe Handtuch wird nicht mehr hier in Innsbruck gemacht, werden oft in Ländern wie Rumänien oder der Türkei gemacht. Auch die Baumwolle wird ja dort angebaut. Also müssen wir dafür erstens einmal sorgen, dass die Leute faire Löhne haben. Darum sind wir Fairwehrmitglied. Der Mensch steht im Zentrum immer. Das zweite ist, woher kommt die Rohware? Ist sie biozertifiziert? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich sehe das nach wie vor als Grundkonzept von unseren Bemühungen. Wie geht es Mensch und Tier und wie geht es auch der Pflanze sozusagen im Sinn der ganzen Gesamthaftigkeit? Und das Dritte ist die Chemie. Und wir sagen heute, wir haben heute eine optimale Chemie, die wir einsetzen für Textilien. Wenn du Textilien färbst, brauchst du Chemie. Du kannst nicht alles mit Pflanzenfarben machen. Und auch das ist Chemie. Chemie ist ja nicht per se schlecht. sondern die ganze Welt ist Chemie. Die Frage ist nur, was für eine Chemie setze ich ein? Und dort sind wir Cradle-to-Cradle Gold zertifiziert.
Da geht's was heißt das, Cradle-to-Cradle für uns?
Das heißt ja sozusagen wieder von der Wiege wieder zur Wiege. Das, normalerweise funktioniert ja Wirtschaft linear. Das heißt, Sie kaufen was und am Ende, wie bei einem Lineal, fällt es hinten runter und dann ist es futsch und es ist meistens Sondermüll. Wir sagen, es muss im Kreis geführt werden. Dafür gibt es 4 Grundlagen. Ich kaufe ein Produkt. Das Produkt muss reparaturfähig sein. Dafür sorgen wir, dass man es in der Werkstatt hat. Wenn aber jemand sagt, na, jetzt gefreut es mir nicht mehr, ich will jetzt keine blaue Bettwäsche mehr, ich will jetzt endlich mal eine grüne und mein Schrank ist voll, dann muss ich dem Kunden eine Möglichkeit geben, dass es uns zurückbringt. Dann kriegt er 10% auf eine neue. Mhm. Wir nehmen die Bettwäsche und reparieren sie und machen einen Flohmarkt draus. Verkaufen die, wenn sie noch gut ist. Da war auch ein lustiges Erlebnis, wenn ich das nur einführen darf. Da war eine ältere Dame da und die hat gesagt, ist das grausig, gebrauchte Bettwäsche. Erstens einmal ist die gebrauchte Bettwäsche heiß gewaschen, bevor wir das machen. Und dann habe ich der Dame ein bisschen auf scherzhaft gesagt, jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis. Wenn Sie in ein Hotel gehen, die Bettwäsche ist nicht jetzt mal neu. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist eine gute Sache, da haben Sie recht, ich kaufe jetzt eine für meine Tochter. Also man sieht, man kann die Leute auch für sowas. Und wenn das nicht mehr geht, wenn das nicht mehr möglich ist, dann nehmen wir die Bettwäsche, zerschneiden sie, schicken sie nach Rumänien, wo wir auch unsere Spannleintücher nähen und dort werden Fleckerlteppich draus gemacht, so wie früher. Mhm. Und wenn das auch nicht mehr geht, da bin ich wahrscheinlich schon tot inzwischen, aber wenn das auch nicht mehr geht, dann ist sie kompostierbar. Und zwar in 35 Tagen haben wir ein Projekt gemacht mit der Uni Innsbruck, wenn sie richtig zerschneiden, wenn sie kompostieren können, so wie man halt auf einem Komposthaufen hinterm Haus hat, dann ist in 35 Tagen Erde. Ach so. Und das war's. Ja. Das ist unser Kreislauf. Mhm. So soll es sein. Und das ist nicht eine Erfindung von uns, sondern vor Jahrhunderten war das so. Erst die letzten 50 Jahre haben wir das vergessen.
Interessant, sehr interessant. Ich meine, Sie haben es angesprochen, Bio-Baumwolle und so weiter. Das schlägt natürlich auf den Preis, oder?
Das schlägt auf den Preis, weil es als gesamthaftes schlägt es bei der Investition am Anfang auf den Preis. Aber Sie sitzen ja auf einem Stuhl, haben wir gerade erklärt, der 50 Jahre alt ist. Es schlägt natürlich auch auf die Lebensdauer, wenn Sie was Gutes kaufen, oder? Mhm. Und wenn ich eine gute, lange Lebensdauer habe und lang Freude daran habe, wie zum Beispiel bei meiner Großmutter mit ihrer Leinenbettwäsche, dann habe ich natürlich auch wieder andere Formen von Nachhaltigkeit und eine andere Form von Investment.
Mhm. Ich wollte schon gerade so ein bisschen anschneiden, eben die Leute sparen etwas, schauen aufs Geld. Merken Sie das bei Tyrla?
Tatsache ist, ich habe ja schon in meiner über 40-jährigen Berufstätigkeit da in dem Geschäft einige Krisen mitgemacht. Und in solchen Krisen besinnen sich viele Leute darauf, dass sie für den Schlaf und fürs Wohnen was Gescheites haben wollen. Also wenn Sie die Krisen ansprechen, spüren wir die zumindest im klassischen Bettwäschebereich nicht. Und dadurch, dass wir immer wieder Neuigkeiten anbieten und auch saisonale Produktgruppen haben, also wie Weihnachtsartikel oder Osterartikel, finden die Leute immer wieder was bei uns. Ja, also es ist eigentlich, unsere Kunde sieht unser Geschäft als Erlebnis. Manchmal kommen wir vor wie in einem Museum, wenn sie rumgehen und schauen, was er da wieder Nettes hat. Also ich kann jetzt auch von unseren Umsätzen her, habe ich keinen Grund zu jammern.
Darf ich noch was ergänzen?
Bitte.
Vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, es verändert sich ja die Wertigkeit. Jetzt komme ich nochmal auf mein Thema. 1989 hat der Bettwäsche im Schnitt, und jetzt vielleicht kennen ein paar Leute den Schilling, hat im Schnitt der Bettwäsche 1000 Schilling kostet vom Getzner oder vom Hämmerle.
Das sind 70, 75 Euro. Genau,
so kriegen Sie, bei uns geht es los mit der Bettwäsche ab 50 Euro und geht bis 100 Euro. Es gibt auch ein paar Sondersachen, hochwertigste Marken, wo dann ein bisschen teurer sind, aber sagen wir mal so, dass der Kern. Das heißt, das hat sich nicht wahnsinnig verändert. Meine Oma war der Meinung, eine Bettwäsche um 1000 Schilling, wenn man die lang hat, das ist ein wertiges Investment. Hätte meiner Oma damals gesagt, dass ich ein Telefon kaufe um 24.000 Schilling, ich glaube, sie hätte mich in die Klapse geliefert. 24.000 Schilling für ein Telefon, sprich 1500, 1600 Euro. Unglaublich eigentlich. Mhm. Währenddessen für eine Bettwäsche, als heute für manchmal für die Leute unglaublich ist, dass man 70 oder 80 Euro ausgibt. Also ich glaube, es ist schon auch eine Mindset-Änderung, wo man machen muss und sagen muss, für was gebe ich mein Geld aus? Ja. Wenn jemand dann vor mir steht und ein Handy hat um das Geld, soll er ja haben oder vielleicht 1.000 Euro oder 800 Euro und er sagt, es ist schon teuer, dann muss ich auch umgekehrt fragen, was ist deine Wertigkeit? Ich will ihm das nicht abnehmen, er soll das kaufen, was er will. Trotzdem, vielleicht ist das auch einmal gut, nachzufragen.
Machen wir einen kleinen Themenwechsel generell zum stationären Handel. Der hat es ja ein bisschen schwer derzeit. Wenn Sie jetzt vielleicht beide mal die Branche selbstkritisch betrachten, was ist gut gelaufen und was muss aus Ihrer Sicht verbessert werden?
Ja, also wenn wir von den Rahmenbedingungen sprechen, mir ist ein großes Anliegen das Erscheinungsbild in der Altstadt. Ja. Wir sind eine der wenigen Städte, in der es noch Eigentümer geführte Geschäfte gibt, die einen tollen Branchenmix und auch individuelle Gestaltung machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und macht auch das Geschäft aus, in welchem Umfeld man sich befindet. Ja. Und da ist gerade die Altstadt in Innsbruck ist da speziell. Da gibt es sicher noch einiges zu verbessern, aber jetzt haben wir eine neue Bodengestaltung. Es sind jetzt wieder die Geschäfte voll, also ich sehe da der Zukunft sehr gelassen entgegen.
Die Trendforscherin Lee Edelkort hat einmal bei einem Vortrag in Innsbruck gesagt, die hat, glaube ich, die Marken Coca-Cola und große Parfum- und Luxusmarken betreut und beraten. Bewahren Sie sich diesen Geschäftsmix in Innsbruck. Aber ich glaube, das war vor 15 Jahren. Wir haben schon ein bisschen abgebaut, aber wir haben ihn noch, sagen Sie. Was ist denn da noch gut gelaufen hier im Handel?
Also ich mache mal eine Kombination, gut gelaufen und schlecht gelaufen. Also was sicher besser laufen muss, ist das Nachfolgethema. Nächste Generation zu begeistern. Wir sind jetzt recht happy, sein Patenkind, sprich meine Tochter, oder kommt jetzt ins Geschäft. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass die nächste Generation auch wirklich auch begeistert wird für das Ganze. Und das fehlt sicher überall. Es fehlt uns die nächste Generation, die auch arbeiten muss natürlich. Mit 40 Stunden tun sie da nichts. Also das haben wir sicher Fehler gemacht und wir müssen die Leute wieder gewinnen, damit sie bereit sind, in den Geschäften zu stehen als Eigentümer.
Ist das ein Imageproblem auch zum Teil?
Das ist ein Erziehungsproblem. Also was sagen wir, unsere Kinder sollen es besser haben? Warum ist es schlimm, in einem Laden zu stehen? Also warum muss jeder studieren? Warum muss jeder ein Häuptling werden? Also ich glaube, es ist ein Thema, wie man Menschen begeistert. Mich hat man vom Verkauf begeistert, als ich 7 war. Das ist sicher etwas, wo wir dazulernen müssen. Was in Innsbruck sehr gut gelaufen ist, und das darf ich als Vorarlberger sagen, es ist immer noch eine Stadt, die zwischen den Gruppen Tourismus und Einheimischen ganz gut balanciert. Was zum Beispiel in anderen Städten in Österreich nicht mehr so der Fall ist. Außer in Dornbirn.
Was müsste denn außer der Nachfolge noch weiter verbessert werden im Handel? Was müsste sich an den Rahmenbedingungen ändern?
Ja, also ich glaube, was kann man von der Politik erwarten? Ich meine, wir haben heute, es ist klar, dass eine Innenstadt nicht mehr für den Verkehr geöffnet wird. Das verstehe ich. Sie können nicht mehr durch die Altstadt tausende Autos schicken, das wird nicht mehr gehen. Aber die Menschen sind einfach auch in der Hinsicht bequem, dass sie die Städte gut erreichen wollen. Und wenn sie heute größere Produkte kaufen sollen, wie eine Daunendecke, dann wollen sie einen Komfort haben. Das heißt, wir können zwar Zustellungen machen, aber manche wollen es gleich mitnehmen. Das heißt, die Städte müssen dafür sorgen, dass wir die Kunden positiv abholen. Es gibt gute Beispiele mit der Stadtgarage etc. Aber das muss halt auch komfortabel sein. Es muss sauber sein, es muss sicher wirken für die Leute, es muss beleuchtet sein. Also ich glaube, da gibt es ganz wichtige Punkte, dass man dann auch den Komfort eben auch nützen will. Und das muss nicht nur eine schleißige Geschichte sein, sondern es muss eine gute Sache sein.
Letztens habe ich jemanden jammern gehört über die hohen Parkgebühren in Innsbruck. Hindert das jemanden? Bitte, Herr Kostner.
Natürlich sind die Parkgebühren eine Belastung, aber da haben wir einen Service, wir Innenstadtgeschäfte, und zwar die sogenannte gelbe Karte, die beim Einkauf ab einer bestimmten Höhe ausgehändigt wird und womit das Parken wesentlich erleichtert werden kann. Parken kostet auf der ganzen Welt Geld und die Händler müssen sich halt bemühen, dass sie im Servicebereich da Alternativen anbieten können.
Jetzt kommen wir vom Handel generell zu Türler. Wie soll sich denn Türler weiterentwickeln?
Ja, also ich sehe der Zukunft sehr positiv entgegen. Wir sind, glaube ich, gerade mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie und Qualitätsstrategie auf dem richtigen Weg. Und über die Nachfolge hat der Stefan ja schon gesagt, dass es da eine Perspektive gibt.
Wir werden natürlich sehen, ob die Perspektive dann auch wirklich will, weil die Perspektive ist jetzt 22, aber wir hoffen das sehr. Ja, was mich sehr traurig macht, ist, dass ich zur 300-Jahr-Feier nicht dabei sein kann. Das macht mir ein bisschen traurig, aber sonst sehe ich dem auch sehr positiv entgegen, weil ich glaube, wenn wir unsere Hausaufgaben machen und uns bemühen um die Menschen, die zu uns kommen, dann werden die Leute uns suchen, genauso wie das Team uns gesucht hat und wir die Leute suchen, so werden wir uns gegenseitig finden. Das vielleicht noch dazu, wo ich die Wertschätzung noch viel größer finde, ist beim Gast, der aus dem Ausland kommt. Das merke ich in Dornbirn und das merke ich auch in Innsbruck. Dass Menschen, die zum Beispiel aus Köln kamen, war bei mir in Dornbirn im Geschäft, sagt der Herr zu den Damen im Geschäft, ich war zuerst ein bisschen erschrocken, sagt er, meine Damen, sie bedanken sich schon jeden Tag. Und ich mir dachte, Jesus, was passiert denn jetzt? Und sagt er, wissen Sie, ich komme aus Köln und in Köln gibt es kein so Geschäft mehr. Und das ist nett zu hören. Vielleicht ist es für viele Einheimische selbstverständlich, dass es den Türler halt seit 200 Jahren gibt. Aber vielleicht ist da auch etwas, wo man sagen muss, klasse, dass es ihn gibt.
Fast ein schönes Schlusswort, aber zum Abschluss habe ich doch noch eine persönliche Frage an Sie. Die Sommer werden immer wärmer und ich persönlich finde es sehr, sehr schwierig, eine Sommerdecke zu kaufen. Auf was muss eine Sommerdecke für Sie haben? Auf was legen Sie denn großen Wert, wenn Sie eine kaufen? Für sich persönlich. Herr Grabherr, bitte.
Also erstens einmal ist es nicht nur die Daunendecke, die es ausmacht, sondern das Ganze rundherum im Bett. Also es geht los mit dem Matratzenschoner, das muss das Spannleintuch dazu passen, es muss die Bettwäsche dazu passen, weil wenn ich eine winterliche Bettwäsche habe und ich habe eine Sommerdecke, dann nützt mir das gar nichts. Also wie wenn Sie heute langlaufen gehen, Sie brauchen ein Schichtenprogramm oder in die Berg gehen. Sie müssen sich also ganzheitlich beraten lassen und sagen, was habe ich zu Hause? Sie können auch die Bettwäsche mitbringen und unseren Verkäuferinnen sagen, die habe, passt mir das dazu. Man wird sie da sicher gut beraten und nicht einfach nur was dazu verkaufen wollen. Und wenn das alles ganz gut passt, dann ist die Daunendecke auch eine individuelle Sache. Ich habe am liebsten eine Sommerdaune. Funktioniert für mich ein bisschen so wie ein Löschpapier. Ich schwitze relativ stark in der Nacht, leider. Und das nimmt meinen Schweiß von der Haut weg und gibt es am schnellsten wieder ab. Es gibt andere Leute, die frieren dann ein bisschen ab so 3-4 in der Früh, für die wäre vielleicht eine Sommerdaune zu kühl. Da kommt es ein bisschen darauf an, dass der Kunde uns das gut beschreibt, wie er schläft. Mhm. Aber wichtig ist, das Gesamtkonzept im Bett muss passen in jeder Hinsicht.
Herr Grossner? Ja, für mich ist ganz wichtig, dass die Decke leicht ist und das heißt, ich brauche auch eine leichte Bettwäsche. Ja? Und meine Sommerdecke ist mit Seide gefüllt und mit einem dünnen Baumwollsatin umhüllt.
Also Sie würden mir jetzt, Herr Grabherr, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Sommerdaune als, ich bin ein großer Schwitzer, empfehlen, oder? Mhm. Und mit einem leichten Stoff mit Satin.
Ja, genau.
Dann wären Sie super bedient.
Ja, dann bedanke ich mich herzlichst für dieses Gespräch, meine Herren.
Danke.
Danke Ihnen. Ebenfalls für die Einladung.
Ich sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft im Gespräch.
Das war Wirtschaft im Gespräch, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Unternehmerinnen und Unternehmern und Frank Tschoner.